Frau Soyom, Sie kuratieren den deutschen Pavillon für die diesjährige Biennale in Venedig. Warum trägt die Künstlerin, die Sie ausgewählt haben, auf dem Kopf so eine Maske aus Stein, einen großen Stein, unter dem sie ihr Gesicht verbirgt?
Na, wir haben die künstlerische Position Ende Oktober letzten Jahres vorgestellt im Zeughauskino, im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und als wir also das Podium betraten, meine Pressemitarbeiterin, die Künstlerin, ihre Sprecherin und ich, gab es natürlich ziemliches Verblüffen und auch einiges an Gekicher und Heiterkeit, weil die Künstlerin tatsächlich mit einem Stein auf ihrem Kopf oder anstelle ihres Kopfes auftauchte. Sie wissen das ja vielleicht, dass die Erwartungen an die künstlerische Position oder auch an den deutschen Pavillon auf der Venedig Biennale sehr groß ist. Und diese Erwartung verdichtet sich in einer Person oder in wenigen Personen, die dann im jeweiligen Pavillon ausstellen. Und die Frage war, wie könnte man anstelle sozusagen des Personenkults die Aufmerksamkeit auf die Kunst und auf die künstlerische Arbeit richten? Und man kennt das ja aus der Bildhauerei, aus der Kunstgeschichte. Es gibt solche Passstücke, die etwas machen, einen Raum aufmachen, etwas sichtbar machen, vielleicht den Körper anders zum Raum in Relation setzen oder eben das Gesicht verhüllen. Und all diese Effekte haben uns interessiert. Und ich denke, es ist natürlich sehr ungewöhnlich, wenn ein Mensch einen Steinkopf hat, aber andersherum ist es auch nicht ohne, wenn ein Stein läuft.
Es sind ja oft prominente Künstler, die zumindest in der Szene sehr prominent sind, die ausgewählt werden, Deutschland zu vertreten auf der Biennale in Venedig. Nun erfuhr die Presse im vergangenen Jahr einen Namen, den bislang niemand kannte, Natascha Süder-Happelmann. Und jeder fragte erstmal, Natascha wer? Welche Idee steht hinter diesem Namen? Es gibt ja tatsächlich eine real existierende Person, die dahinter steht.
Ich war sehr interessiert an einer Person, an einer künstlerischen Position, die natürlich auch die Erwartungen, die an die Person des Künstlers, der Künstlerin geknüpft sind, arbeitet. Und Natascha Süder-Happelmann ist eine Anpassung des Namens der Künstlerin, die zurückgeht auf eine Adressierung, wie sie das von ihrer Krankenkasse sozusagen erfahren hat. Sie hat genau mit dieser Anrede einen Brief bekommen. Sie kennen das ja vielleicht, manchmal wird man zur Frau, manchmal zum Mann gemacht, manchmal stimmt der Vorname nicht, manchmal ist es der Nachname.
Sie heißt eigentlich Natascha Sardagigian, ist Professorin für Bildhauerei an der Kunstakademie in Bremen.
Richtig, und ich meine, was uns interessiert hat, ist, wie kommt es zu so einer Fehlschreibung? Es gibt sehr viele Programme, die man Autokorrekturprogramme nennt, die etwas, was so nicht sein kann, verbessern. Ja, also ich sehe meinen Nachnamen zum Beispiel auch immer mit Rot unterstrichen, weil das vielleicht nicht erfasst ist. Die algorithmische Erfassung oder die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines Namens, einer Daseinsform, wird ja natürlich jetzt nicht nur in der Schreibweise von Namen, sondern überhaupt in der Art und Weise, wie Suchmaschinen für uns Ergebnisse aufbereiten, immer wichtiger.
Bei der Pressekonferenz in Berlin ist Natascha Süder-Happelmann aufgetreten zusammen mit einer Sprecherin. Die ist auch auf den Fotos oft mit abgebildet. Die Sprecherin trägt auch eine Art Kunstnamen, Helene Duldung. Da kann man schon ahnen, dass eine politische Dimension auch hinter dem gesamten Konzept steht. Duldung im politischen Kontext hat ja eine klare Bedeutung, wenn wir an Aufenthaltsberechtigungen für Asylbewerber, für Flüchtlinge denken. Warum taucht die Künstlerin zusammen mit einer Sprecherin auf? Wofür braucht sie die?
Also oft berichten wir darüber, wer woher kommt, wer wie alt ist, wer wo studiert hat oder wo unterrichtet, aber weniger darüber, was Künstlerinnen und Künstler genau tun. Und es ist gar nicht so einfach, insbesondere im Kontext der Venedig Biennale, eine Aufmerksamkeit für genau das zu schaffen. Ich habe heute einen Artikel gelesen mit Ralf Rugoff, der die Hauptausstellung kuratiert und der ja sagt, für einen einmaligen Besucher, Besucherin ist es natürlich unmöglich, alles zu erfassen. Und so ist es auch im Vorfeld. Die Aufmerksamkeit ist wahnsinnig gestreut. Und mit der Etablierung einer Sprecherin hat das eine andere Wertigkeit, eine andere Bedeutung. Und man kennt das natürlich auch aus ganz vielen Situationen, dass die Schwierigkeit für jemanden zu sprechen, allein auch schon im Kunstbetrieb natürlich viele Gesichter hat. Also es geht natürlich auch darum, wie der Kunstbetrieb funktioniert, welche Rituale, welche welche Protokolle gibt es und was passiert, wenn man diese Protokolle leicht verschiebt und spielerisch verändert.
Jetzt ist ja gerade im Kunstbetrieb, also hier zum Beispiel auf der Art Karlsruhe, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, sehr offensichtlich, dass zumindest so etwas wie der Kunstmarkt nicht ohne die Namen der Künstler und Künstlerinnen funktioniert, die dahinter stehen. Es wird ganz stark nach Namen gekauft. Viele Leute wollen Leon Löwentraut haben. Das ist ein 20-jähriges Ausnahmegenie, malt wie Picasso, auch wieder etwas, was man kennt. Sofort am Tag der Vernissage alles ausverkauft. Wie stehen Sie zu dieser Erwartung, dass so die Persönlichkeit des Künstlers immer Teil des Werkes sein muss?
Also ich glaube, die Kunst kennt wirklich sehr unterschiedliche Erzählungen und der Umgang auch mit dem Künstlertum oder mit dem Künstlersein kann sehr unterschiedlich ausfallen. Für die Biennale, für den Deutschen Pavillon war das für mich wichtig, wie gesagt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, die das anders befragt und vielleicht auch das Augenmerk auf das Prozesshafte von künstlerischer Arbeit richtet und nicht so sehr auf das Werkhafte. Aber ich glaube, dass sich beides gegenseitig keineswegs ausschließt oder gar nicht im Konflikt miteinander steht, solange, sage ich mal, die Aufmerksamkeit, das Interesse für die künstlerische Arbeit vorhanden ist. Und das stellt eine Kunstbiennale anders her als eine Kunstmesse. Ich nehme an, dass natürlich auch klar ist, dass die Absichten hinter einer Kunstbiennale andere sind als hinter einer Kunstmesse. Was ich besonders wichtig finde, auch für die zeitgenössische Kunst, ist die öffentliche Präsenz. Und wenn man hier sieht, wie gut die Kunstmesse besucht ist, sieht man, dass ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Ländern Interesse haben, sich hier die Ausstellung anzugucken. Sie kommen miteinander ins Gespräch. Und das ist für mich die wichtigste Qualität überhaupt, wenn wir über Kunstbeziehungen zu unseren eigenen Erfahrungen, zu unserem eigenen Erleben, zu dem, was wir empfinden, wenn wir Kunst betrachten, wenn wir mit Kunst in Berührung kommen, auch austauschen können.
Die Künstlerin Natascha Sattagigian hat ja schon früh angefangen, so dieses Thema der Künstlerbiografien, die eine so immer große Bedeutung haben, wenn es um die Beurteilung von Werken geht, zu hinterfragen. Man merkt das schon, wenn man ihren Namen googelt, da findet man nämlich lauter verschiedene Geburtsorte. Budapest, München, Kassel, London, Teheran. Und Natascha Sattagigian hat dazu auch ein Projekt gestartet namens BioSwat.net. Können Sie das erklären?
Naja, also ich meine, seit der Renaissance kennen wir das individuelle Künstlersubjekt und Giorgio Vasari hat mit den Viten der bedeutendsten, bemerkenswertesten Künstler, Architekten, Bildhauer seiner Zeit so einen Grundstein gelegt für eine bestimmte Betrachtungsweise des Künstlersubjekts, sag ich mal. Und das Interessante ist, was sozusagen die Nennung von individuellen Autoren, also es waren zu seiner Zeit ausschließlich Männer, für Folgen hatte. Zum einen hatte das zur Folge, dass es diese Werke überhaupt noch gibt, dass sie überhaupt überliefert sind. Es war eine unheimliche Aufwertung in der damaligen Zeit, weil es bis dahin eigentlich nur Viten der Heiligen gab oder großer Philosophen, großer Denker oder eben Viten von Königen. Das heißt, es war eine sehr große Aufwertung für die Kunst und für das Künstlersubjekt. Aber was Giorgio Vasari auch gemacht hat, er hat natürlich sehr viele Anekdoten auch sich ausgedacht, um das künstlerische Werk aus diesen Anekdoten, aus diesen biografischen Erzählungen abzuleiten. Und ich denke, in dieser Tradition sind wir heute zum Teil auch noch verhaftet. Wobei natürlich man auch sagen muss, es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die ihr eigenes Werk auch so argumentieren. Natascha Süder-Happelmann versucht mehr, die Aufmerksamkeit tatsächlich auch darauf zu lenken, was das bedeutet, einen bekannten Namen zu haben, einen weniger bekannten Namen zu haben, einen weiblichen Namen zu haben, einen männlichen. Wie wir wissen, gibt es sehr viele Absolventinnen an Kunsthochschulen heute, aber es gibt verhältnismäßig weniger Frauen, die dann im Späteren auch als Künstlerin erfolgreich sind. Wir wissen ja auch, dass die Verkaufspreise auch bestimmt sind durch Geschlecht oder beeinflusst sind zumindest auch. Und all diese Fragen, wo komme ich her, wie alt bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, arbeite ich mit anderen zusammen, arbeite ich individuell, kann meinen Wert auf dem Kunstmarkt sozusagen in die Höhe treiben, aber genauso im Gegenteil in den Keller sinken lassen. Das heißt, dass diese Kennziffer unabhängig vom Werk etwas tun. Und wenn man diese Wirkmacht erkennt, dann kann man damit auch anders umgehen. Bei Bioswap.net, bei einer Online-Plattform, die Natascha Süder-Happelmann 2004 initiiert hat, geht es darum, dass sie sich ganz viele Biografien von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern geliehen hat. Das heißt, wenn man ihren Namen aufruft, kann es sein, dass man die Biografie von jemand komplett anderem liest. Und sie selber hat ihre Biografie einfließen lassen, aber es ist eben eine von vielen. Das führt natürlich zu sehr großen Verwirrungen, zum Beispiel zuletzt auch bei einem Förderantrag, wo dann auch eine Landesstiftung für Kultur erstmal im Kuratorium diskutieren musste, ja, können wir denn die Künstlerin fördern, wenn sie gar nicht aus unserem Bundesland kommt, bis es dann natürlich auch im Gremium ein Gespräch gab über Bioswap.net, wo dann diese künstlerische Arbeit ein Stück weit auch die Wirklichkeit oder die Wahrnehmung beeinflussen konnte.
So viel fürs Erste zu Natascha Süder-Happelmann und ihrem Projekt für die Biennale in Venedig. Wir werden später noch darüber reden. Kommen wir doch jetzt vielleicht zu Franziska Soyom. Da liegen die Fakten klarer auf dem Tisch. Wikipedia sagt, geboren am 10. Dezember 1973, 45 Jahre alt, geboren in Budapest. Aus was für einer Familie stammen Sie?
Also aus einer recht fröhlichen. Ich muss sagen, meine Eltern finden das natürlich als Ökonomen, als Betriebswirte sehr interessant, sich die Kunstwelt näher anzuschauen. Ich komme aus einer Familie, die sich immer für Kunst auch schon interessiert hat, für die Künste. Allerdings muss ich sagen, war ich als Kind immer sehr ratlos, wenn meine Eltern Gemäldegalerien stundenlang vor reglosen Werken verharrten und sich darüber unterhielten. Und ich habe mich dann irgendwann angefangen zu fragen, was gucken die sich da so lange an? Was ist denn daran so interessant? Und mehr oder weniger das trieb mich dann auch zum Studium der Kunstgeschichte, um herauszufinden, was diese Bilder und Bildnisse sozusagen tun, was sie erzählen über verschiedene Zeiten, über vergangene Kunstverständnisse. Wie kann es sein, dass sich diese Verständnisse auch im Laufe der Zeit verändern?
Sie sind in verschiedenen Ländern groß geworden, was auch mit dem Beruf Ihres Vaters zusammenhängt. Mhm. Wie haben Sie das erlebt als Kind?
Also ich habe als kleines Kind 5 Jahre in Tripolis in Libyen gelebt und das ist, würde ich sagen, auch eine Erfahrung, die die ganze Familie sehr nachhaltig geprägt hat, denn Anfang der 70er Jahre war die Situation eine Übergangssituation, bevor Gaddafi die Macht ergriffen hat, eine Situation, in der natürlich die Kolonialzeit und die Kolonialgeschichte auch des Landes sich bemerkbar machte. In meinem Kindergarten wurden ganz unterschiedliche Sprachen, Italienisch, Französisch und Arabisch eben auch gesprochen. Und natürlich prägt es die Erfahrung ein, wenn man offensichtlich aus einem anderen Land kommt. Aber ich muss sagen, die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft, mit der wir als Familie dort aufgenommen wurden, trägt auch dazu bei, dass ich seitdem auch immer wieder in arabische Länder gereist bin und natürlich mit sehr großem Leid und Mitgefühl zuschaue, wie Länder zerstört werden, eben auch aufgrund religiöser Konflikte, politischer Konflikte. Und ich denke, dass es uns auch den Blick oder den Zugang zu eben dieser Gastfreundschaft, die ich in ganz vielen arabischen Ländern erleben durfte, auch ein Stück weit versperrt. Also eben diese sehr konfliktbehaftete und sehr schwierige Situation, die vielleicht auch das Reisen und den Austausch erschwert auf beiden Seiten.
In wie vielen verschiedenen Ländern haben Sie gelebt, bevor Sie dann in Köln angefangen haben, Kunstgeschichte zu studieren?
Naja, wir haben dann in Ungarn gelebt in den 80er Jahren und das ist natürlich eine sehr interessante und prägende Erfahrung, wenn man sieht, wie plötzlich eine vermeintlich unerschütterliche Weltordnung erschüttert wird oder aufhört zu sein, wie sich der eigene Status dann verändert, wie dann die Wertigkeit des Passes, den man hat, sich verändert, wie Reisemöglichkeiten sich erweitern. Ich habe in Frankfurt das Gymnasium besucht, in Frankfurt am Main und habe zunächst in Köln und dann in Paris studiert, habe dann in Ungarn gearbeitet und in Deutschland. Also die Route ist recht überschaubar letztendlich.
Seit dem Jahr 2012 sind Sie in Leipzig, wo Sie die Galerie für zeitgenössische Kunst leiten. Ihre Eltern leben auch fest in Deutschland, in Berlin. Woher kommt diese Orientierung Ihrer Familie nach Deutschland? Hat das politische Gründe?
Naja, 87 sind wir nach Frankfurt am Main gezogen. Wie gesagt, eben auch durch den Beruf meiner Eltern bedingt. Und kurze Zeit später kamen die politischen Umwälzungen und Veränderungen und auch die Möglichkeit, damit weiterhin in Deutschland zu leben. Ich denke, die Studienaussichten, die Ausbildungsaussichten waren sehr verlockend und einfach auch sehr interessant. Sie erwähnen Leipzig. Leipzig spielte für meine Eltern, die, wie gesagt, Betriebswirte sind und auch sehr vielen Messen auch zugegen waren, immer schon eine sehr wichtige Rolle. Für sie ist es natürlich jetzt sehr interessant zu sehen, wie sich diese Stadt entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte. Leipzig hat eine Sonderstellung, denke ich mal, bundesweit. Es ist eine extrem beliebte Stadt, die mit einem sehr hohen Zuwachs aktuell auch konfrontiert ist und sich sehr stark und dynamisch verändert. Ich denke auch sehr stark geprägt ist durch diese Geschichte einer Handelsstadt, die immer auch sehr viel Austausch und sozusagen auch sehr verschiedene öffentliche Foren über die Buchmesse, kulturell auch, über die künstlerische Produktion im musikalischen Bereich, aber natürlich auch über die Universität immer schon hatte.
Sie haben bis heute die ungarische Staatsangehörigkeit. Wie fühlen Sie sich? Mehr ungarisch als deutsch oder Europäerin?
Also es ist ja sehr komisch, das zu sagen, aber ich denke so lange gar nicht darüber nach, bis sie mich das fragen. Also für mich ist das gar nicht eine Frage. Ich versuche, ein aufmerksamer Mensch zu sein. Ich versuche, dazu beizutragen, dass vielleicht diese Unterschiede im Grunde genommen immer dann eine Rolle spielen, wenn wir uns füreinander interessieren, wenn wir in Austausch miteinander treten und weniger im Sinne der Unterscheidung, wer gehört wozu oder wozu mehr. Und man kennt es im Grunde genommen auch aus verschiedensten Erzählungen, das Deutschsein wird einem immer mehr bekannt, wenn ich in Ungarn bin und andersrum vielleicht auch, wobei sich das mit der Zeit komplett nivelliert und auch irgendwann verschwindet, eine Frage zu sein. Ja.
Das heißt, Sie haben nie dran gedacht, den ungarischen Pass abzugeben, einzutauschen gegen einen deutschen?
Für mich spielt das keine vordergründige Rolle, ehrlich gesagt, weil ich das wichtiger finde, über diese nationale Zugehörigkeit hinauszudenken. Also man hat einen Reisepass, man hat ein Dokument, aber weiter denke ich gar nicht darüber nach.
Sie sind für Ihre erste Stelle nach dem Studium trotzdem zurückgegangen nach Ungarn.
Naja, Anfang der 90er Jahre haben sich überhaupt erst Institutionen der zeitgenössischen Kunst in der Form, wie wir sie heute auch kennen, etabliert. Und ich hatte über ein Praktikum das Museum Ludwig in Budapest kennengelernt und hatte dort dann die Möglichkeit, nach dem Studium anzufangen. Ich hatte in Köln studiert, da ist ja die Ludwig-Sammlung natürlich auch sehr prominent vertreten und mich hat das interessiert, inwieweit verändert das die Institution, inwieweit ist es ein anderes Museum in einem anderen Kontext. Die Direktorin hat mit einer Sekretärin angefangen und ich kam dazu, als der Stab aus 4 Personen bestand. Ich glaube, heute sind es über 50. Allerdings sind natürlich große Museen auch träger als kleinere Institutionen. Ich bin dann ja nach meiner Arbeit am Museum Ludwig an den Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, nach Berlin gegangen.
Das war mit einem Rabe-Stipendium vom Institut für Auslandsbeziehungen.
Genau, und was dort sehr interessant war, ist, dass auch der Hamburger Bahnhof mit, also teils mit einer privaten Sammlung, mit der Sammlung Marx gearbeitet hat, später auch sehr viele Zustiftungen noch dazu kamen, teils versucht hat, eben für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Sammlungen zu erweitern. Und auch da war die Fragestellung, wie kann man den Standort Berlin, der Anfang der 2000er Jahre zwar künstlerisch schon sehr beliebt war und sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt angezogen hat, aber bei Weitem noch nicht diese Prominenz hatte wie heute, wo Museen sich kaum vor Besucherinnen und Besuchern retten können. Also wie argumentiert man zeitgenössische Kunst? Wie bringt man lokale Positionen mit internationalen Positionen zusammen? Und auch das war natürlich unheimlich interessant. Dort spielte natürlich damals auch noch eine sehr wichtige Rolle, wie kann man quasi diese ehemals getrennten Nationalgalerien Ost und West zusammenführen. Für mich war das in beiden Fällen sehr interessant, wie museale Arbeit sich auch zu verhält zu gesellschaftlichen zu politischen Veränderungen, was das für das Museum bedeutet. Und ich glaube, für die heutige Diskussion darüber, was Museen sind und welche öffentliche Rolle sie einnehmen können, ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, mit gesellschaftlichen Dringlichkeiten so wichtig.
Warum geht man freiwillig wieder weg aus einer Stadt wie Berlin, wenn man sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt?
Ja, das haben sich viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, als ich dann nach Berlin in der Nähe von Budapest angefangen habe zu arbeiten an einem sogenannten ICA. Ein Institute of Contemporary Art unterscheidet sich von einer Kunsthalle oder von einem Kunstverein, in dem dort vielleicht auch die Übergänge zwischen den Künsten viel stärker herausgearbeitet werden, dass Literatur, Architektur, Musik, Aufführungskünste von der bildenden Kunst gar nicht so stark getrennt werden. Institut steht auch für die kunsttheoretische Arbeit, das heißt auch für das recherchebasierte Arbeiten, also wo man versucht, auch lokale Themen aufzuarbeiten. Und diese Stadt hat mich besonders interessiert wegen dieser Institution, aber weil sie so eine spezielle Geschichte auch hat. Also heute heißt es Donauüvados und es ist eine ehemalige Stalinstadt, eine Stadt, die 1949 überhaupt angelegt wurde, weil die damalige politische Führung beschlossen hat, dort ein riesiges Stahlwerk zu errichten, nach einem sowjetischen Muster. Also die Stadt ist an der Donau gelegen, die Rohstoffe konnten über die Schifffahrt angeliefert werden und man hat eine komplett neue Stadt, eine ideale Stadt gedacht, in der auch nach sowjetischem Bild sozusagen die Freundschaft der Bauern und der Arbeiter gefeiert wurde. Das sah man auf ganz vielen Mosaiken, die die öffentlichen Gebäude verzierten. Und ich hebe das deswegen hervor, weil das natürlich auch ein sehr wichtiger Paradigmenwechsel war, eben dieser Übergang von der ländlichen, landwirtschaftlichen Lebensform hin zu einer industrialisierten Lebensform, was im Sozialismus auch sozusagen in den Künsten eine sehr wichtige Rolle spielt. Wie stellt man das dar und wie begleitet man diese neue Lebensform, den neuen Menschen, den Arbeiter auch künstlerisch? Wir kennen die Auftragsarbeiten dazu, ob in Form von öffentlichen Skulpturen oder öffentlichen Gemälden, Mosaiken, wie eben auch genannt, aber eben auch von Auftragswerken in der Malerei. Sie haben das ja vielleicht mitbekommen, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden genau auch zu diesem Konflikt, wie geht man mit diesem Erbe um, wie geht man mit Bildwerken um, die in einer Zeit entstanden sind, in der Kunst eine sehr bestimmte Rolle auch hatte, eben auch die Alltagswelt abzubilden. Wie stellt man das heute aus? Welchen Wert stellt es heute dar? Und das sind natürlich Diskussionen, die Anfang der 2000er Jahre in den staatlichen Kunstsammlungen in Berlin, also im preußischen Kulturbesitz, eine Rolle spielten, auf der Grundlage Nationalgalerie Ost und West, die aber heute eine sehr wichtige Rolle spielen an Standorten wie Dresden und Leipzig. Wenn man quasi von dieser Ost-West-Unterscheidung hinwegkommen möchte, dann denke ich, ist halt eine größere übergeordnete Frage, die der Kolonialität oder auch der Transkulturalität, die vielleicht unsere öffentlichen Institutionen und auch Sammlungen beschäftigen wird, die kommenden Jahre.
In dieser ehemaligen Stalinstadt, welche Rolle haben die Künste denn dort gespielt, die Künstler, als sie dorthin kamen?
Man hat eben Anfang der 50er Jahre auch schon Künstlerinnen und Künstler eingeladen, in der Form, als dass man Kunstateliers neu gebaut hat. Wir reden über eine Zeit der extremen Verknappung von Ressourcen, also durch Armut der Nachkriegszeit gekennzeichnet. Da war das natürlich für Künstlerinnen und Künstler auch eine besonders einmalige Situation, in neu gebauten Ateliers arbeiten zu können. Und sie wurden in diese Stadt eben auch eingeladen, um diese neue Welt auch zu begleiten durch ihre künstlerische Arbeit. Also sie waren Teil der urbanen Programmatik.
Was war das interessanteste Projekt, das Sie dort verwirklicht haben in Ihrer Zeit als Leiterin?
Also ein Projekt war Stadt ohne Zentrum, ein Ausstellungs- und Rechercheprojekt, wo es eben darum geht, was das für öffentliche Räume bedeutet, wenn sich politische Zusammenhänge verändern, wenn dann Bildnisse aus dem öffentlichen Raum verschwinden, welches Vakuum, welche Leere das hinterlässt. Der Hauptplatz der Stadt, wo auch das Rathaus steht, hatte früher eine Lenin-Skulptur, um die sich herum eben das öffentliche Leben, die ersten Mai-Feiern sozusagen abspielten. Und nach 89 wurde diese Statue entfernt und seitdem gab es immer neue Bepflanzungsversuche, aber ein Sinnbild oder auch eine öffentliche Nutzung anderer Art, vielleicht dezentralerer Art, wurde nie dafür gefunden. Das heißt, es wurde weder ein Marktplatz noch ein Spielplatz noch ein Begegnungsort daraus gemacht, sondern was sinnfällig und bezeichnend war, ist die bleibende Leere, die man auch an anderen Orten mit einer ähnlichen Geschichte so beobachten kann.
Momentan schaut die Öffentlichkeit ja doch mit großer Sorge nach Ungarn, weil das Land unter Viktor Orban einen doch stark nationalistischen Kurs eingeschlagen hat. Wie wirkt sich das aus auf die Situation der Künstler, die dort leben?
Es ist eine sehr starke Abwanderung, vor allem auch von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern zu verzeichnen. Aber absurderweise, und auch das kann man in der Geschichte unterschiedlich beobachten, gibt es unter autoritären Regierungen immer auch eine sehr starke und sehr politische Kunstszene, sodass sehr viele kleine Initiativen entstanden sind und die mittlerweile unterschiedliche Städte prägen. Das ist ein positiver Effekt und ich glaube, ein positiver Effekt ist natürlich auch durch die internationale Vernetzung der Künstlerinnen und Künstler, die eben auch von der schon erwähnten Reisefreiheit sehr stark profitieren.
Zu Gast bei SWR 2 Zeitgenossen am Stand von SWR 2 auf der Art Karlsruhe ist Franziska Sojom. Sie leitet die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig und kuratiert den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Frau Sojom, nach Ihrem Eindruck, wie sehr ist denn die Kunstszene in Osteuropa zwischenzeitlich herangerückt an die im Westen?
Also ich glaube, dass die Vernetzung gar nicht mehr so Ost-West verlaufen, sondern nach allen Seiten. Was den Kunstmarkt anbelangt, so sind natürlich auch große Sammlungen immer schon auf der Suche gewesen. In den letzten 10, 15 Jahren nimmt man das verstärkt auch wahr, dass die Beraterboards, die Beratervorstände von großen Sammlungen wie etwa das MoMA oder Tate auch tatsächlich transkontinental zusammengesetzt sind. Also, dass man weniger das Modell hat, dass jemand aus den USA auf bestimmte Kunstszenen schaut, als dass man vielmehr versucht, lokale Akteure, lokale Sammlerinnen und Sammler einzuladen und diese Arbeit einzubinden. Also ich denke, insgesamt ist mehr Sichtbarkeit auch da.
Springen wir vielleicht nochmal wieder nach Venedig rüber, wo im Mai die Biennale eröffnet wird. Dort sind ja auch eine Reihe von osteuropäischen Ländern mit Pavillons vertreten. Ganz markant direkt im Eingangsbereich Russland, immer sehr stark beachtet. Es gibt einen ungarischen Pavillon, es gibt einen für die Tschechoslowakei, aber beide eher so ein bisschen versteckt. Ja, man geht rein, aber es sind nicht die Top-Pavillons, die unbedingt besucht werden. Polen im hinteren Bereich ist schon wieder etwas größer. Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach, dass diese Pavillons der osteuropäischen Länder in Venedig immer noch nicht die Beachtung finden wie die der großen westlichen Länder? Ist das eine Frage des Geldes auch, das dahinter steht?
Also insgesamt gibt es ja sehr wenige Pavillons auf diesem Giardini-Gelände im Westen von Venedig. Also ich glaube knapp 30. Und ich habe mal nachgeschaut, ich glaube von asiatischen Ländern sind, wenn man Russland nicht dazu zählt, bloß 3 vertreten und von afrikanischen Ländern eben nur Ägypten. Das heißt, diese Konstellation der Pavillons und auch die Größe der Pavillons hängt natürlich auch mit der Geschichte der Venedig-Biennale zusammen, die ja auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurückgeht, wo die ersten Pavillons tatsächlich die damaligen Großmächte waren. Also Deutschland ist auch eine der ersten Pavillons, aber ich glaube Ungarn als damals noch Teil der österreich-ungarischen Monarchie eben auch. Also es erzählt natürlich auch die Geschichte dessen, wer überhaupt ein Global Player damals aus dem europäischen Verständnis heraus war. Und diese Relationen werden ja immer wieder auch befragt auf der Venedig-Biennale. Es gibt ja eine Reihe von Ländern, die stadtweit temporäre Pavillons haben, indem sie Palazzi anmieten. Die versuchen eben darauf auch aufmerksam zu machen, dass die Giardini allein heute mitnichten in der Lage sind, auch das kulturelle Schaffen sozusagen weltweit abzubilden. Aber ich denke, eher ist das Ungleichgewicht, wer ist überhaupt vertreten und welche Modelle gibt es, jenseits des Nationalen auch zu gehen. Und dafür hat man ja auch schon einige interessante Beispiele gesehen.
Seit wann sind Sie denn in Venedig unterwegs auf der Kunstbiennale?
Ja, ich denke so kurz nach dem Studium. Ich meine, ähnlich wie eine Kunstmesse ist die Venedig-Biennale auch ein öffentliches Forum. Man trifft unheimlich viele Künstlerinnen und Künstler, Kunstinteressierte, später dann auch Kollegen, aber es ist durchaus auch ein Reiseziel für Studierende der Kunst oder der Kunstgeschichte, allein schon auch wegen der Stadt und wegen des Veneto. Mittlerweile ist das Publikum auch viel durchmischter, also es kommen eben Gäste aus sehr vielen unterschiedlichen Kontinenten. Es ist ja auch unternehmerisch gedacht, die Biennale Stiftung ist ein Unternehmen, was diese Ausstellung verkauft.
Was für ein Verhältnis haben Sie zur Stadt Venedig?
Ich habe auch italienische Literatur studiert und habe tatsächlich für das Kunstgeschichtsstudium dort einige Studienreisen gemacht. Ich fühle mich da sehr wohl, weil ich eben denke, dass hinter jedem Portal sich eine neue Geschichte auftut, dass man in diesem labyrinthischen Gefüge sehr viel unterschiedliche Geschichten, ob jüdische Geschichte, ob die Geschichte des Mittelmeerraums entdecken kann und ablesen kann. Und natürlich ist auch die aktuelle Veränderung der Stadt Teil dieser Geschichte. Und da finde ich besonders spannend, dass sich gerade aufgrund der Kunstbiennale sich einige lokale Initiativen gegründet haben, die versuchen, die Biennale auch etwas nachhaltiger zu machen. Also es gibt eine Organisation, die Rebiennale heißt, die würde dann die Überreste aus den Länderpavillons nehmen und sie zu anderen Displays, zu Räumen wieder verarbeiten. Da geht es also darum, Rohstoffe wie Holz, aber Stahl oder Glas nicht wegzuschmeißen, sondern in etwas umzuwandeln. Und die einzelnen Materialien werden dann mit Zahlen versehen und katalogisiert, sodass man nachvollziehen kann, wo zum Beispiel die Holzbalken der letzten Präsentation im dänischen Pavillon aktuell befindlich sind. Das sage ich deswegen, weil natürlich die Stadt aufgrund der Touristenströme, aufgrund der Kreuzfahrtschifffahrt sehr große ökologische, aber auch soziale Herausforderungen vor sich hat. Es gibt lokale Initiativen, die überlegen, wie man diesen Zulauf anders, nachhaltiger auch gestalten kann.
Als vor einem Jahr bekannt gegeben wurde, dass Sie den deutschen Pavillon kuratieren würden für die nächste Kunstbiennale in Venedig, waren viele Menschen doch erstmal erstaunt, weil sie Ihren Namen eben nicht kannten. Dabei gab es viele wichtige Menschen, die Sie kannten, unter anderem, weil Sie Mitglied sind im Sächsischen Kultursenat, im Universitätsrat der Bauhaus-Universität in Weimar. Was glauben Sie, warum ist die Wahl auf Sie gefallen?
Die Herausforderung ist immer mehr zu schauen, wie können Museen, öffentliche Institutionen eine Beziehung zu gesellschaftlichen Öffentlichkeiten herstellen. Und für diese Fragestellung steht die Galerie für zeitgenössische Kunst. Das ist ein Museum für Kunst nach 1945. Und die Fragestellung seit der Gründung der Institution in den frühen 90er Jahren ist immer gewesen, wie begleiten künstlerische Prozesse eben gesellschaftliche Veränderungen und umgekehrt. Und ich glaube, dieser Ansatz war für den Kunst- und Ausstellungsausschuss des Auswärtigen Amtes, der die Kuratorin oder den Kurator für Venedig ernennt, etwas, was wichtig schien, wie wir versuchen, auch durchaus in einem sehr konfliktbehafteten und spannungsgeladenen gesellschaftlichen Raum zu arbeiten und eben auch Bezüge zwischen zeitgenössischer Kunst und ihren Lebenserfahrungen und ihrer Wahrnehmung der Gegenwart zu verknüpfen, dass das etwas Wichtiges sein würde für Venedig.
Was macht für Sie ein gutes Kunstwerk aus, Frau Soyum?
Also ich glaube, eine gute Kunst zeichnet sich auch immer durch gute Fragen aus. Wir selber vergeben 2 Kunstpreise an der Galerie für zeitgenössische Kunst und ich finde das sehr interessant zu beobachten, wie die künstlerischen Arbeiten, die für die Präsentation der Preisträgerinnen und Preisträger entstehen, dann in Sammlungen auch des MoMA in New York Eingang finden. Also natürlich gibt es immer auch eine gewisse Zeit, die es braucht, neue Ausdrucksformen überhaupt wahrzunehmen oder sich mit neuen Ausdrucksformen bekannt zu machen. Eric Baudelaire, den wir unlängst ausgestellt haben, hat eine sehr interessante und sehr vielseitige Karriere aktuell. Slavs and Tatars kennen Sie sicherlich auch, eine Künstlergruppe, die sich künstlerischen und kulturellen Phänomenen zwischen der ehemaligen Berliner Mauer und der chinesischen Mauer widmet. Das sind zum Beispiel künstlerische Positionen, von denen wir noch vieles hören werden. Aber Sie müssen natürlich auch wissen, wir arbeiten in Leipzig, in einer Stadt, wo Malerei, Fotografie, Dokumentarfilm zu Hause ist, wo es auch sehr ausgeprägte Szenen dafür gibt. Was mich interessiert, ist, diese Übergänge auch zwischen den künstlerischen Ausdrucksformen auch zu suchen und zu artikulieren.
Von Leipzig vielleicht nochmal zurück nach Venedig. Der Deutsche Pavillon wurde in den vergangenen, grob gesagt, 20 Jahren 3-mal mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet als bester Pavillon, zuletzt eben vor 2 Jahren. Da stehen Sie ja durchaus unter einem gewissen Erfolgsdruck. Wie gehen Sie damit um?
Ich finde es beachtenswert, dass der Deutsche Pavillon so häufig erfolgreich war. Ich denke, das hat durchaus auch mit der Größe und auch mit der Größe des Projekts, was dort realisiert wird, zu tun. Was wir uns als Maßstab gesetzt haben, ist vielleicht gar nicht so sehr auf die Biennale beschränkt, sondern die Möglichkeit, uns auch mit lokalen Initiativen, lokalen Gruppen zu vernetzen. Wir planen eine Reihe von Veranstaltungen auch in der Stadt, aber auch im öffentlichen Raum des öffentlich-rechtlichen Radios in Deutschland. Wir werden zusammen mit dem IFA und dem Goethe-Institut weltweit auch das künstlerische Projekt vorstellen. Das heißt, was wir vielmehr versuchen, ist auch tatsächlich Beziehungen vor Ort einzugehen im Bereich auch der Kunstvermittlung im Pavillon, mit den Besucherinnen und Besuchern zu arbeiten, also über Venedig hinaus auch zu arbeiten. Und wenn es gelingt, viele Menschen für das Projekt zu gewinnen, für unsere Fragestellung zu interessieren, dann glaube ich, ist das eine sehr große Auszeichnung.
Was werden wir denn genau erleben in Venedig? Bekannt sind bislang 2 Filme, die Natascha Süder-Happelmann präsentiert hat. Das eine ist ein Film, auf dem sie eben mit diesem Steinkopf auf den Schultern durch Landschaften läuft, im Bayerischen. Im Abspann liest man die Namen von Städten. Das sind alles Städte, in denen sich die bayerischen Ankerzentren für Flüchtlinge befinden. Und dann gibt es jetzt einen 2. Film, da ist sie wieder mit Steinkopf unterwegs, allerdings in Apulien, und zwar dort, wo die großen Tomatenfelder sich befinden, auf denen Flüchtlinge tätig sind, häufig in der Illegalität. Im Hintergrund hört man noch Klänge von der Stand-Up-Get-Up-Demonstration in Rom. Das war Ende vergangenen Jahres, wo gegen die schwierigen Lebensbedingungen, gegen die Abschiebemaßnahmen der italienischen Regierung demonstriert wurde. Was kommt in Venedig dazu?
Naja, also Sie benennen natürlich Themen, die unsere Gegenwart prägen, mit denen wir uns im ästhetischen, im politischen, im gesellschaftlichen Raum auseinandersetzen. Aber ich glaube, die übergeordnete Fragestellung ist wirklich, wie wollen wir auf diesem Planeten zusammenleben und wie wollen wir überleben? Wie können wir den Fußabdruck, ja, den Abdruck, den Menschen auf diesem Planeten hinterlassen haben, zumindest so handhaben, dass ein Überleben, dass ein Zusammenleben möglich ist. Wie können wir sozusagen die weltweite Migration von Menschen, die vor Klimakatastrophen oder auch vor politischer Verfolgung flüchten, Menschen, die auf der Suche sind nach einem Lebensentwurf, den sie nicht dort verwirklichen wollen, wo sie geboren wurden. Welche Herausforderungen bedeutet das, diese Zusammenhänge der ökonomischen, ökologischen, sozialen, kulturellen Verwerfung, aber wo sind da auch die Möglichkeiten des Aufeinandertreffens und eines anderen Umgangs miteinander als ein Umgang, der sich über Grenzen und Abgrenzung auch definiert? Also Grenzen zwischen Mensch und Stein oder zwischen europäisch und nicht europäisch, zwischen Arm und Reich. Und wenn wir überlegen, wie diese Relationen entstanden sind, von extremer Armut und extremem Überschuss, von Reisefreiheit und Reisebeschränkung, von Meinungsfreiheit und Unterdrückung eben dieser. Also wenn man nicht nur darauf schaut, was aktuell passiert, sondern den Blick eben auch darauf richtet, wie Menschen immer wieder auch versuchen, ihr Recht auf ein gutes Leben zu argumentieren. Und wenn man diese Perspektive erstmal eröffnet, dann glaube ich, ist es auch einfacher und naheliegender und dringlicher, davon wegzukommen, Migration zum Beispiel oder wie aktuell auch die Flüchtlingshilfe zu kriminalisieren und vielmehr hin zu einem Denken zu kommen, wo das vielmehr im Einklang steht zu unserer Bekenntnis zu Menschenrechten weltweit.
Wer wird Sie begleiten, wenn Sie nach Venedig reisen im Mai?
Ich hatte das ja eingangs erwähnt, es gibt eine unheimliche Aufmerksamkeit auf das individuelle Künstlersubjekt. Bei der Auswahl der künstlerischen Position war das für mich auch sehr interessant, über jemanden nachzudenken, die immer schon auch mit anderen zusammenarbeitet oder eben interdisziplinär, transdisziplinär arbeitet. So war das auch naheliegend, dass wir eben mit einer Schauspielerin zusammenarbeiten, die die Rolle der Sprecherin Helene Duldung übernimmt, dass wir mit Architekten von der Kooperative für Darstellungspolitik zusammenarbeiten, die das räumliche Konzept für den Pavillon entwickeln. Die Künstlerin und ich arbeiten mit 6 Komponistinnen, Musikerinnen zusammen, die aus verschiedenen Traditionen kommen. Und dieses Unterschiedliche oder das Verschiedene ist deswegen so interessant, weil sich anhand von musikalischen Traditionen auch so spannende Themen auch ableiten lassen, wie zum Beispiel das eher harmoniegetriebene Verständnis, sage ich mal, der westlichen Musik im Unterschied zu arabischen Musiktraditionen, die gar nicht eine Harmonie anstreben, sondern vielmehr im Zusammenklingen des gleichen Tons, der gleichen Melodie durch verschiedene Interpretationen auch diese feinen individuellen Unterschiede und Färbungen herauszuarbeiten versuchen. Also wo quasi verschiedene Traditionen auch der Produktion von Bedeutung oder eines ästhetischen Erlebnisses auch zusammenklingen können. Also was sie erwartet, weil das merkwürdigerweise immer die Frage ist, was im Pavillon zu sehen sein wird. Wir arbeiten an einer raumgreifenden Installation, in dem Klang eine wichtige Rolle spielt. Und sie erwähnten die beiden Filme, die in den sozialen Medien und eben auch auf der Webseite des Pavillons schon zu sehen sind. Die sind genauso Bestandteil der künstlerischen Arbeit und genau auch die Bestandteile, die im Laufe der Ausstellung entstehen werden, begreifen wir als Teil dieser Arbeit.
Was macht Franziska Soyom, wenn sie keine Kunst mehr sehen kann?
Ja, dann gucke ich meistens aus dem Fenster oder gehe raus. Also ich interessiere mich sehr stark für Landschaften, verschiedene Landschaften und denke auch, dass man da, wenn man auf dem Boden bleibt, sehr vieles beobachten kann. Also ich gehe sehr viel raus und genieße das sehr im Umland, aber auch unterwegs immer wieder.
Werden Sie in Venedig auch unterwegs sein, herumlaufend, Landschaft erkundend?
Naja, also ich meine, man hat natürlich sehr viel zu tun vor Ort, auch mit der Biennale Stiftung, aber auch mit verschiedenen Stadtverwaltungen, mit verschiedenen Initiativen, kulturellen Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit der Biennale Urbana zum Beispiel, oder wir planen auch eine Zusammenarbeit mit der lokalen Universität. Also ich glaube, Geschichten und Anregungen kommen immer wieder auch über den Austausch mit anderen, und darauf freue ich mich sehr. Ich habe die Stadt und die Menschen dort immer auch als sehr gastfreundlich und sehr aufgeschlossen erlebt, und wenn es gelingt und wenn die Zeit es erlaubt, dann gehe ich auch sehr gern im Umland noch auf Erkundungstouren. Also zu sehen gibt es und zu erleben gibt es genug.
Franziska Sojom, Kuratorin des Deutschen Pavillons auf der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Dankeschön.